Abendland, Genezareth und so weiter. Also wir haben davor Wunderberichte, dann kommt dieses Kapitel 6, 1 bis 30 und danach geht es wieder weiter mit solchen Berichten. Also Wunder über Wunder und dazwischen unser Einschub mit drei Themen. Stellt euch vor, ihr wärt in der Zeit so dabei gewesen, vielleicht kein Jünger, sondern so ein sonstiger Follower, der halt so ab und zu mal dabei ist. Der Eindruck, ja, mit Jesus, da läuft's, ne? Also prima. Naturkatastrophen, kein Problem. Sturm wird gestillt. Dämonen, kein Problem, werden ausgetrieben. Krankheit wird geheilt. Tod, kein Problem. Essen, kein Problem. Auf dem Wasser gehen, kein Problem. Mit Jesus läuft's prima. Also man muss nur mit Jesus unterwegs sein, dann alles ein Selbstläufer, alles prima. Wunder über Wunder. Wunder findet jeder gut. Sind wir dabei. Da geht's rund, da geht was. Aber da fehlt was. Das ist nicht alles. Und Markus macht hier im Kapitel 6 so einen Break bei den Wunderberichten und macht Einschübe. Und es sind drei Themen, die da eingeschoben werden. Eine schauen wir heute an, ich wollte eigentlich zwei machen, aber ich bin nur zu einem gekommen. Eins dann nächste Woche wahrscheinlich. Und eins der Themen wird Volker nachgelagert behandeln. Er schiebt die Themen ein, Unglaube in Nazareth. Dann das Thema Mission. Genauer gesagt geht es sogar um Judenmission, was ein sehr heißes Eisen ist. Und dann die Geschichte von Johannes dem Täufer, wo es eher um Leid und Martyrium geht. Also mitten in diesen Wunderberichten, ein Wunder nach dem anderen, drei Themen, die nicht ganz so Wunder sind. Ich muss nochmal lesen, den Text. Das ist Markus 6, 1 bis 6. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer rings umher und lehrte. Die Bewohner von Nazareth, die Nazarener, die waren Jesus so nah, die sind mit ihm zusammen aufgewachsen, in der Nachbarschaft aufgewachsen. Die haben die Familiengeschichte die hatten keinen Nachnamen damals wahrscheinlich, ne? Der Familie von Jesus eben, die haben die Geschichte gekannt. Die waren räumlich so nah und trotzdem so weit weg. Die haben ihn nicht gekannt. Sie haben sich blenden lassen von dem, was sie gemeint haben, sie würden es wissen. Die Kernfrage bei Jesus für die Juden ist ja damals gewesen und ist es heute noch, ist Jesus der Messias? Ist Jesus der Messias? Das ist die Kernfrage. Und diese Frage haben die Schriftgelehrten falsch beantwortet. Das haben wir uns angeschaut in Markus 3, als diese Sünde gegen den Heiligen Geist passiert, als sie sagen, er ist nicht von Gott, sondern er ist vom Belzebul, vom Teufel. Die Schriftgelehrten haben es falsch beantwortet. Und ich mache einen kleinen Spoiler nach Markus 8, also zwei Kapitel weiter. Wenn wir Markus 8, 27 und 28 anschauen, dann ist die gleiche Frage im Raum. Und er ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer von Caesarea, das ist so am Meer entlang, und Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Also auch diese Frage, wer bin ich, für wen halten mich die Leute? Und lauter falsche Antworten. Und auch die Leute in seiner Vaterstadt beantworten diese Frage falsch. Sie beantworten in Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Also Jesus, den kennen wir doch. Das ist doch der Bruder von falsch. Zu wenig. Auch wenn es stimmt, natürlich ist er der Bruder von so und so. Jesus, das ist doch so ein Gutmensch gewesen, so wie Gandhi, Martin Luther, Mandela, gibt ja so ein paar, so einer war es, zu wenig. Jesus war doch so ein Weltverbesserer, zu wenig. Jesus war ein begnadeter Redner, zu wenig. Jesus war ein tolles Vorbild, zu wenig. Jesus, so ein Freund, so ein Buddy, den man immer bei sich hat, zu wenig. Was sagt Petrus in der Geschichte, wo es weitergeht, aus Markus 8, 29 und 30? Und er sprach zu ihnen, also nachdem er gehört hat, dass die Leute alles Falsche sagen, sagt zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Also Petrus antwortet richtig: Du bist der Christus. Der Christus ist griechisch, hebräisch wäre Messias, heißt beides das Gleiche, der Gesalbte. Du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Gesalbte, du bist der, von dem das Alte Testament spricht. Und Jesus ist es offenbar mega wichtig, wer er ist. Immer wieder kommt diese Frage: Wer bin ich? Was denkt ihr, wer ich bin? Also man könnte fast meinen, Jesus hat so ein Identitätsproblem. Ne? Also wenn ich euch dauernd fragen würde: Wer bin ich? Was denkt ihr, wer ich bin? Hat Jesus natürlich nicht gehabt, aber das zeigt, wie wichtig diese Frage ist. Wer bin ich? Wer ist Jesus? Ich habe mir überlegt, in der Vorbereitung der Predigt, ich könnte jetzt da irgendwie ausarbeiten, wer Jesus ist, wer Jesus für mich ist. Aber ich mache an der Stelle so einen Break in der Predigt und stelle einfach euch die Frage: Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass mir oft so sagt: Ja, danke, dass du gnädig bist oder so. Und das Danke holt es irgendwie wieder so zurück. Wie ist es anders, wenn ich sage: Danke, dass du gnädig bist, oder wenn ich sage: Du bist gnädig? Wie wenn man zu seiner Frau sagt: Danke, dass du schön bist. Sagt sie: Ja, bitte, gern geschehen. Aber wenn man sagt: Du bist schön, ist es was anderes. Und deshalb hätte ich gern, dass wir, vielleicht kann man dazu auch aufstehen, und die Frage beantworten: Wer ist Jesus für mich? In kurzen Gebeten zusammen, kurz und laut sagen: Jesus, du bist so und so. Entweder ein Adjektiv oder ein Substantiv. Da gibt es ja unglaublich viel. Und ich hoffe, niemand betet: Du bist der Bruder von so und so, sondern was anderes. Wollen wir es zusammen machen? Jesus, das alles bist du. Du bist gut. Du bist Herr. Amen. Ich glaube, Jesus freut sich über sowas, wenn wir ihm sagen, wer er ist, wer er wirklich ist. Geh mal zurück zu unserem Text in Markus 6. Ich finde es ehrlich gesagt einen schwierigen Text. Vers 5 finde ich schwierig. Er konnte dort keine Wunder tun. Passt den wenig so in mein Gottesbild. Gott kann nicht. Oder in Vers 6 steht: Er wundert sich wegen ihres Unglaubens. Also er konnte kein Wunder tun, klingt irgendwie nach Saft war alle, Akku leer. Wenn kein Glaube da ist, kann Gott halt auch nichts machen. Dann sind ihm die Hände gebunden. Und er wundert sich, das ist so, ja, wusste das nicht, dass sie keinen Glauben haben. Also Gott weiß doch alles, oder? Für mich ein schwieriger Text. Und deshalb habe ich ihn mir genauer angeschaut. Und deshalb schauen wir uns heute Morgen auch etwas genauer an, diesen Text. Ist eher so irgendwie die menschliche Sicht auf Jesus. Ne? Er kann nicht, er wundert sich. Jesus war ein paar Mal in Nazareth. Einmal war es natürlich seine Vaterstadt, also er ist da aufgewachsen. Er ist in Bethlehem geboren, aber er war Jesus aus Nazareth. So wird er uns vorgestellt in Markus 1, Vers 9. Es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Er war Jesus von Nazareth und nicht Jesus von Bethlehem. Da ist er aufgewachsen. Mit der Chronologie von seinen Besuchen in Nazareth ist es ein bisschen schwierig. In Markus wird uns nur diese eine Stelle genannt, die in Markus 6, wo er in Nazareth auftaucht. Im Matthäus-Evangelium haben wir auch diese Sturmstillung, die wir hatten. Und dann haben wir die Heilung, Achtung, von zwei Besessenen vom anderen Ufer in Matthäus 8. Und dann kommt er auch nach Nazareth. Also eigentlich die genau gleiche Stelle, Sturmstillung, Heilung, zwei Besessener und dann kommt er nach Nazareth. Aber dieser Bericht in Matthäus unterscheidet sich dann deutlich von dem Bericht, den wir hier im Markus 6 haben. Und deshalb lesen wir diesen anderen Bericht noch aus Matthäus 9. Matthäus 9, ab Vers 1. Also chronologisch der gleiche Zeitpunkt. Er hat den Sturm gestillt, er war am anderen Ufer, hat dort zwei geheilt bei Matthäus und dann kommt er zurück und geht nach Nazareth. Die gleiche Stelle, Matthäus 9, ab Vers 1. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt, also er kam nach Nazareth. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, wunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Das ist der Bericht aus Matthäus 9, der sich deutlich unterscheidet, wir haben den noch im Kopf, von Markus 6. Und dann gibt es aber einen zweiten Bericht in Matthäus, und zwar in Matthäus 13. Das ist vier Kapitel später, 9, 10, 11, 12, 13 und dann auch ganz am Ende von Matthäus 13, ab Vers 53. Matthäus 13, ab Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg, und als er in seine Vaterstadt kam, also da war er wieder in Nazareth, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Also dieser zweite Bericht im Matthäusevangelium, der deckt sich nahezu identisch mit unserem Text in Markus 6. Das ist nahezu identisch, nur dass in dem Text in Matthäus steht nicht, er konnte nicht, und es steht nicht, dass er sich gewundert hat. Also eher, sag ich mal, die göttliche Sicht auf Jesus. Er hat es einfach nicht getan. Man sieht an dem, dass Chronologie nicht immer das ausschlaggebende Kriterium bei den Evangelien ist. Und man sieht, dass es gut ist, dass wir mehr Evangelien haben als nur ein Bericht. Wir haben ja vier Berichte, die von verschiedenen Seiten auf Jesus schauen, auf die Begebenheit schauen. Man sieht manchmal eher die menschliche Sicht, manchmal eher die göttliche Sicht. Man sieht auch andere Richtungen. Markus ist ja geschrieben für die Gemeinde in Rom, eher an die Gemeinde, die leidet, wo es wichtig ist, auch Jesus hat gelitten, auch er ja, hat Anfechtung erlebt, Schwäche erlebt. Andere, wie Matthäus, ist eher Richtung Juden gerichtet, wo bewiesen werden sollte, es ist der Messias, es ist der, von dem die Schrift spricht. Manchmal wird das weggelassen oder zusammengefasst. Man sieht vor allem, wie viel Markus zusammenfasst. Ne? Wir haben in Matthäus 4,5 Kapitel, Markus 6 Verse. Und man sieht auch diese Geschichte, Besessene vom anderen Ufer, bei Matthäus sind es 2, bei Markus war es nur einer, der hat einen weggelassen. Und um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es im Lukas-Evangelium einen weiteren Bericht, der nur im Lukas-Evangelium steht. Und zwar ist der auch Jesus in Nazareth, aber wesentlich früher. Das ist direkt nach Taufe und Versuchung taucht Jesus in Nazareth nochmal auf. Die Sturmstillung ist in Lukas erst in Kapitel 8, also deutlich weiter hinten. In Kapitel 4 kommt dieser Bericht, Jesus in Nazareth. Lukas 4, und wir lesen das ab Vers 16. Nochmal eine Geschichte von Jesus in Nazareth. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben, und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, das war offensichtlich davor noch, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Damit haben wir die großen Stellen von Jesus in Nazareth uns angeschaut, in den Evangelien. Und ich finde, die haben Gemeinsamkeiten und ein gemeinsames Thema, und das schauen wir uns heute an. Das ist das Thema Glaube oder Unglaube und das Thema Wunder. Wenn man die Lukas-Stelle als erste Stelle annimmt, wo Jesus in Nazareth quasi als in der Zeit, wo er gewirkt hat, auftaucht, dann ist es krass, dass er überhaupt nochmal später dahin zurückgegangen ist. Ne? Die wollten ihn töten, die wollten ihn den Abhang runterstürzen. Und er geht mitten durch sie durch, was ja eigentlich ein Wunder war vor ihren Augen. Ne? Sie haben es nur nicht so als Wunder gesehen. Die konnten ihm nichts anhaben. Er geht mitten durch sie durch. Und was hat sie so geärgert, dass sie den, der in ihrer Nachbarschaft aufgewachsen ist, dass sie den töten wollten? Was hat sie so geärgert? Das schreibt Lukas ab Vers 23. Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Das hat die unglaublich geärgert, dass er das gesagt hat. Dass er gesagt hat, es gibt die Wunder nicht in der Gießkannentechnik, sondern vereinzelt. So war es früher bei Elia, bei Elisa, so war es zu Zeiten Jesus und ich füge hinzu, so ist es heute noch. Das wollten sie nicht hören. Sie haben Wunder gefordert, hier und sofort. Und das Besondere bei den Berichten von Jesus ist auch, er spricht Wunder an von Elia und von Elisa, die sie im Ausland gewirkt haben. Also die Witwe in Zarpat bei Zidon, das war im Norden, im Ausland. Und die Heilung von Naaman, dem Syrer, der war auch aus dem Ausland. Also auch die Ausrichtung der Wunder war nicht Israel. Natürlich haben Elia und Elisa auch Wunder in Israel getan, aber die Wunder, die Jesus hier nennt, sind nicht hier und jetzt, sondern im Ausland gewesen. Das war der erste Bericht von Jesus in Nazareth, als er gewirkt hat. Schauen wir nochmal den zweiten an. Das wäre dann der erste Bericht im Matthäus-Evangelium. Also Matthäus 9, als Jesus mit dem Schiff rüberfährt nach der Heilung der zwei Besessenen, kommt er zurück und geht nach Nazareth. Und das war Matthäus 9, ab Vers 1. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, wunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Also eigentlich, yes, endlich ein richtiges Wunder in Nazareth. Und sie priesen Gott, Halleluja, jetzt hatten sie es verstanden. Jetzt war Glaube da, steht ja in Vers 2.
Und dass Jesus ihren Glauben sah. Aber irgendwie dann doch nicht. Zumindest nicht in der Masse. Sie hatten es nicht verstanden. Es war, ich würde so sagen, eher so ein Wunderglaube. Sie hatten das Wunder verstanden, aber sie haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Sie haben nicht verstanden, was Jesus eigentlich möchte. Denn in Vers 2, als er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagen sie, er lästert. Also sie haben nicht verstanden, weil das Bild ist, Jesus, das ist doch der Bruder von so und so. Es geht zu weit, dass er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das darf er nicht sagen. Das haben sie nicht verstanden. Es war kein richtiger Glaube da. Eine schöne Definition von Glaube wird hier öfter genannt, steht in Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Um ein Wunder zu erleben, zu sehen, zu verstehen, brauche ich keinen Glauben, weil das sieht man. Man sieht ein Wunder. Um von etwas überzeugt zu sein, was man nicht sieht, braucht man Glauben. Um anzunehmen, dass die Sünden vergeben sind, dass Jesus das tun kann, hätte es Glauben gebraucht. Für das andere nicht wirklich. Wunder sind kein Beweis für Glauben. Und ich stelle eine steile These auf, dürft ihr gern drüber nachdenken. Wunder können keinen Glauben erzeugen. Der Glaube kommt. Woher? Wo steht's? Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Deshalb machen wir dieses, ich möchte jetzt nicht sagen Scheiß, machen wir es jeden Sonntag, aus Gottes Wort verkündigen, weil es wichtig ist, weil daraus der Glaube entsteht. Und ich fand es bei dem Film am Freitag auch beeindruckend, diese Fokussierung, also den Film Jesus Revolution, den wir angeschaut haben, diese Fokussierung von Chuck Smith, immer wieder die Bibel in die Hand zu nehmen, lass uns da reinschauen, lass uns in Gottes Wort reinschauen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. In den Zwischenkapiteln im Matthäus, also wir haben gesehen, Matthäus 9 kommt da eigentlich an in Nazareth und dann tingelt er so ein bisschen um Nazareth rum und dann kommt Matthäus 13, dieser eigentliche Bericht, der dann in Markus erwähnt wird, den Markus so zusammenschiebt in 6 Versen. In diesen Zwischenkapiteln kommt auch das Kapitel 11 vor und da möchte ich einen Teil daraus vorlesen. Also in dieser Zwischenzeit, die Markus so komprimiert zusammenfasst, sagt Jesus etwas über die Städte. Und zwar in Kapitel 11, ab Vers 20. Matthäus 11, ab Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon, also wieder zwei heidnische Städte, die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden, denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen werden, die bei dir geschehen sind, so würde es noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird im Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Also harte Worte. Kapernaum, was wir vorhin erwähnt hatten, wo die Leute gesagt haben, mach so viele Wunder wie in Kapernaum bei uns. Kapernaum wird genannt und ein Wehe über Kapernaum ausgerufen, genauso über Chorazin und Bethsaida. Und wenn man heute nach Israel geht, sind Chorazin, Bethsaida und Kapernaum alles Ruinen. Also da kann man Ausgrabungen noch anschauen, aber mehr nicht. Nazareth gibt es heute noch. Sehr harte Gerichtsworte, weil sie trotz der vielen Wunder, die Jesus getan hat, nicht Buße getan haben. Für mich ergibt sich dadurch so ein bisschen ein zweischneidiges Bild auf Wunder. So ähnlich wie das bei den Gleichnissen der Fall ist. Ne? War es gut, dass Jesus in Gleichnissen geredet hat? Einerseits war es gut. Es war so die Sprache der einfachen Leute. Es waren Bilder, die Leute verstanden haben, so aus der Landwirtschaft, mit dem Säen und so weiter. Es war gut, dass er in Gleichnissen geredet hat, aber es war auch nicht gut. Also er sagt ausdrücklich, er tut es, damit sie es nicht verstehen. Er redet in Bildern, damit sie es nicht verstehen. Es war gut und schlecht. Und ähnlich sehe ich auch die Wunder. War es gut, dass Jesus die Wunder getan hat? Es war gut. Es hat geholfen, die Macht Gottes zu zeigen. Es hat geholfen, seinen Anspruch als Messias zu untermauern. Und es hat natürlich auch den Menschen konkret geholfen. Jemand, der nicht mehr gehen konnte, konnte wieder gehen. Jemand, der aussätzig war, wurde geheilt. Aber andererseits, durch die Wunder wurde das Gericht über die Städte gemehrt, weil sie nicht geglaubt haben, nicht Buße getan haben. Jesus hat in Nazareth kaum Wunder getan. Vielleicht kann man das auch ein bisschen in dem Zusammenhang sehen, dass Gnade eine Rolle spielt. Er kannte seine Pappenheimer, dass kein Glaube da ist. Er kannte ihren Unglauben und hat keine Wunder dort getan. Was machen wir damit? Der wichtigste Punkt heute war und ist, wer ist Jesus? Dieser erste Teil, wer ist Jesus für dich? Die Nazareth, die waren ganz nah dran, die waren in seiner Nachbarschaft, die haben ihn gekannt, scheinbar, aber haben die Frage falsch beantwortet. Und deshalb möchte ich die Frage nochmal in den Raum stellen, auch wenn du vielleicht ganz nah bist. Ganz nah würde bedeuten, bist in der christlichen Familie aufgewachsen, kennst alles, bist ganz nah, aber vielleicht hast du noch nicht die richtige Antwort auf die Frage gegeben, wer ist Jesus? Und dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und die richtige Antwort zu geben. Wer ist Jesus? Mach's fest, Jesus ist der Messias, Jesus ist Herr, er ist König, er ist unser ältester Bruder, er ist Gottes Sohn. Das war der erste und wichtigste Teil. Und dann zum Thema Wunder. Ich habe versucht, so ein bisschen ein ganzheitliches Bild zu malen von Wunder. Nicht nur Wunder, yeah, da wo Wunder sind, ist alles top, da ist alles in Ordnung. Das stimmt nicht. Ich hoffe, wir können Wunder ein bisschen ganzheitlicher sehen. Ich sehe jetzt nicht die Gefahr bei uns in der Gemeinde, dass wir Wunder zu sehr hypen, dass da... Aber auch in dem Film Jesus Revolution, da kam das rüber, wie schnell das gehen kann, dass quasi Wunder zu sehr in den Fokus treten, bei diesem Lonnie Frisbee, ich weiß nicht, ob es in echt so war, im Film ist es eben so, dass plötzlich Wunder im Zentrum stehen und nicht mehr Gottes Wort Wunder und die Person, die scheinbar die Wunder vollbringt, sind bei dem Lonnie plötzlich im Mittelpunkt gestanden. Und das ist quasi gekippt, ähnlich wie es in Nazareth gekippt ist. Und ich denke, darauf müssen wir achten, dass Wunder nicht in den Mittelpunkt gerückt werden, da gehören sie nämlich nicht hin. Im Kern geht es Jesus um was anderes. Im Kern geht es um was anderes und das finde ich das Schöne an Gottes Wort, dass er es uns gegeben hat und dass er uns die wirklich wichtigen Sachen auch nochmal irgendwie so handfest gegeben hat. Und es ist einmal die Taufe, was auch im Film sehr, sehr gut rüberkommt, wie wichtig die Taufe ist als Zeichen für dieses Sterben unter Wasser und das Aufstehen als neuer Mensch. Das ist wichtig. Das Abendmahl kam im Film auch an einer Stelle vor, das Abendmahl zu feiern, daran teilzuhaben am Tod von Jesus, das Gedenken an sein Erlösungswerk. Das sind Themen, die auch Glauben erfordern, weil da sieht man nichts. Feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und deshalb möchte ich euch herzlich einladen, im Glauben daran teilzunehmen, am Abendmahl, das wir jetzt feiern. Amen.